Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Susanne Kuhlmann ist hier. Guten Tag. Die kommunale Abwasserrichtlinie im EU-Parlament. Die CDU will die Umsetzung stoppen. Schlachtschweine. Gestern haben Tierschützer eine Verbandsklage gegen die CO2-Betäubung eingereicht. Der Krieg am Golf bedroht die Ernährung in Kenia. Welche Auswege gibt es? Abnehmspritzen im Test. Gamechanger oder Hype? Gegenvorschläge, Verbändereaktionen auf das Klimaschutzgesetz, das sind unsere Themen heute. Rückstände von Medikamenten und Kosmetika sind ein Problem in Kläranlagen. Es fehlt eine sogenannte vierte Reinigungsstufe, die sie herausfiltern könnte. Darum ging es gestern Abend im EU-Parlament, wo eine Debatte über die Abwasserrichtlinie für Kommunen auf der Tagesordnung stand. Was dabei herausgekommen ist, fasst Annabel Brockhus zusammen.
Eigentlich war alles längst in trockenen Tüchern.
Es ist schon krass, dass der CDU jetzt auffällt, welcher Richtlinie sie da im letzten Mandat nahezu einstimmig zugestimmt hat. Weil gerade jetzt ist es ja umso relevanter, wer am Ende die Kosten für sauberes Wasser tragen muss.
Sagt die grüne Europaabgeordnete Jutta Paulus. Vor 2 Jahren, im Frühjahr 2024, hat das Europäische Parlament über die kommunale Abwasserrichtlinie abgestimmt. Darin ist vorgesehen, dass künftig auch Mikroschadstoffe aus dem Abwasser gefiltert werden sollen, die vor allem aus kosmetischen Produkten oder der Medizin stammen. Für den Bau und Betrieb dieser vierten Reinigungsstufe sollen vor allem die Kosmetik- und Pharmaindustrie aufkommen. Auch die Europäische Volkspartei und damit die deutschen CDU-CSU-Abgeordneten hatten dem vor 2 Jahren zugestimmt. Jetzt regt sich Widerstand.
Es geht um die Frage Arzneimittelversorgung, sauberes Wasser und die Frage, wie wir dieses Zusammenspiel so gestalten, dass es für beide Seiten bestmöglich funktioniert.
Sagt der konservative Europaabgeordnete Oliver Schenk. Er befürchtet, dass die entstehenden Kosten die Pharmaindustrie zu stark belasten und damit auch die Arzneimittelversorgung in Europa gefährden. Besonders betroffen seien Hersteller von sogenannten Generika, also wirkstoffgleichen Nachahmermedikamenten.
Im Kosmetikbereich, da wird es dann teurer. Dann legen sie es auf die Verbraucher um. Das funktioniert bei den Pharmaherstellern nicht, weil sie die Kosten gar nicht umlegen können, weil die sozialen Sicherungssysteme, die Krankenkassen, ihnen nicht mehr Geld zahlen werden.
Außerdem kritisiert er, die ursprüngliche Kostenberechnung der EU-Kommission passe nicht zu dem, was die Pharmaindustrie und die Mitgliedstaaten berichten. In Deutschland wird der Bau und Betrieb der vierten Reinigungsstufe etwa 9 Milliarden Euro kosten, wie der Verband kommunaler Unternehmen mitteilt. An dieser Einschätzung habe sich in den vergangenen 2 Jahren auch nichts geändert. Somit geht es heute wieder um die Frage, wer soll für sauberes Wasser zahlen?
Ich habe die Lösung heute nicht. Ich will, dass wir Zeit gewinnen, dass wir uns gemeinsam hinsetzen und nach einer Lösung finden, die auch allseits akzeptiert wird und eine Mehrheit bekommen kann.
Erklärte CDU-Europaabgeordnete Oliver Schenk. Eine Möglichkeit könnte das sogenannte Schweizer Modell sein. In der Schweiz gibt es bereits die vierte Reinigungsstufe, die Kosten sind in den Wassergebühren enthalten. Die grüne Europaabgeordnete Jutta Paulus warnt davor, die Kosten vor allem auf die Verbraucherinnen und Verbraucher umzulegen.
Ich finde, es ist ein Schlag ins Gesicht von Bürgerinnen und Bürgern, die jetzt schon an der Tankstelle, im Supermarkt die allgemeine Preissteigerung tragen müssen, wo es jetzt noch heißt, ach, vielleicht setzen wir die Mehrwertsteuer auch noch hoch. Und wo wir schon dabei sind, könnt ihr euch auch auf höhere Wasser- und Abwasserrechnungen einstellen.
In der europäischen Umweltpolitik gilt zudem die erweiterte Herstellerverantwortung. Das heißt, Produzenten und Händler müssen für Recyclingprozesse zahlen, in diesem Fall eben für sauberes Wasser. Allerdings auch nur zu 80%. Die übrigen 20% tragen die Verbraucher. Die Europäische Kommission ist sich der Kritik an der kommunalen Abwasserrichtlinie durchaus bewusst, betont die zuständige Kommissarin Jessica Roswall. Seitdem sie im Amt ist, habe sie Kläranlagen besucht, mit der Pharma- und Kosmetikindustrie gesprochen. Als Umweltkommissarin ist ihr nun aber auch die Umsetzung des Gesetzes wichtig. Sie verweist auf einen Passus im Gesetz, der sicherstellen soll, dass die Arzneimittelversorgung durch Generika sichergestellt wird.
First, the directive will allow flexibility for member states and
zum Beispiel könnten sich die Mitgliedstaaten an den Kosten für die Abwasserreinigung beteiligen, sollte es Auswirkungen auf die Pharmaindustrie geben. Außerdem hat die EU-Kommission im vergangenen Jahr noch einmal nachrechnen lassen, welche Kosten die vierte Reinigungsstufe verursachen wird. Bis 2045 werden Bau und Betrieb etwa 1,5 bis 1,8 Milliarden Euro kosten. Das bewegt sich im Rahmen der ersten Kostenabschätzung. Daher werden die Kosten für Industrie und Verbraucher nicht in Frage gestellt, heißt es in der Studie. Den Europaabgeordneten Oliver Schenk stellt das nicht zufrieden. Er fordert, die Umsetzung der kommunalen Abwasserrichtlinie zu stoppen und die Folgen noch einmal genau zu prüfen.
Die kommunale Abwasserrichtlinie der EU. Wer soll für eine vierte Reinigungsstufe zahlen, die Rückstände von Medikamenten und Kosmetika entfernt? Was ist dran an den Vorwürfen von Tierschützern, die CO2-Betäubung in Schlachthöfen sei nicht mit dem Tierschutzgesetz vereinbar? Im vergangenen Juni berichteten wir über einen Fall, der vor dem Landgericht Oldenburg verhandelt wurde. Es ging um heimlich aufgenommene Videos von Tierschützern und um Schadenersatzforderungen des Schlachthofbetreibers. Zwei Aktivisten wurden schließlich zu Schadenersatzzahlungen verpflichtet. Gestern hat der Tierschutzbund Niedersachsen eine Verbandsklage gegen diese Betäubungsmethode eingereicht. Tobias Pastors berichtet.
Es ist der erste Schritt in einem Verfahren, das viele Jahre dauern könnte. Der Landestierschutzverband Niedersachsen reicht eine Verbandsklage ein. Darin fordert er das Veterinäramt des Kreises Vechta auf, dem Schlachthof Brand die Zulassung zur CO2-Betäubung zu entziehen. Symbolisch werfen die Aktivisten den Brief mit der Klageschrift in den Briefkasten des Kreishauses in Vechta. Es ist erstmal eine lokale Angelegenheit. Doch dem Tierschutzbund geht es um einen Präzedenzfall, wie Dieter Rundke, der Vorsitzende des Landestierschutzverbandes, erklärt.
Der Schlachthof Brand ist nicht das Ziel dieser Klage, sondern das Ziel der Klage ist die CO2-Betäubung als solches, wie sie in der aktuellen Form angewendet wird.
Der Schlachthof Brand gilt unter Branchenkennern als Vorzeigeschlachthof, der um das Tierwohl bemüht ist. Doch vor knapp 2 Jahren haben Tierrechtsaktivisten heimlich in der CO2-Betäubung von Brand gefilmt und die Aufnahmen veröffentlicht. Sie wollten sicht- und hörbar machen, dass die CO2-Betäubung auch dann zu Tierleid führt, wenn sie fachgerecht angewendet wird. Die Betäubungsanlage im Schlachthof Brand ist wie ein Paternosteraufzug aufgebaut. Die Schweine werden in Gruppen in Gondeln getrieben und darin erst nach unten gefahren. Unten im Schacht besteht die Umgebung zu über 80% aus CO2. Das atmen die Schweine ein und verlieren dadurch das Bewusstsein. Der Aufzug bringt sie dann betäubt wieder hoch. Doch bis sie in der Gondel umkippen, das kann dauern. Auf den heimlich gefilmten Videos sieht man Schweine, die sich gegen die Gitterstäbe der Gondel werfen, schreien oder nach Luft schnappen. Sie versuchen, auf ihre Artgenossen zu klettern, um weiter nach oben zu kommen, weg vom CO2. Dass die Betäubung mit CO2 für Schweine mit Leid verbunden ist, ist keine neue Erkenntnis. Die Suche nach Alternativen läuft längst. Daniel Mörlein hat zusammen mit anderen Wissenschaftlern über 5 Jahre die Betäubung mit anderen Gasen, mit Argon und Stickstoff erforscht. Das Ergebnis war klar.
Sowohl der Anteil der Tiere, die Abwehrreaktionen zeigen, als auch die Dauer dieser Abwehrreaktionen ist deutlich reduziert im Vergleich zu CO2. Und das lässt schon den Schluss zu, dass das Tier wohl an der Stelle bei der Schlachtung besser ist.
Doch die alternativen Gase zur Betäubung sind teurer und insbesondere dauert es länger, bis die Schweine darin bewusstlos werden. Einfach nur das Gas austauschen, das reicht daher nicht.
Das heißt, da reden wir ziemlich schnell von Bauinvestitionen, vielleicht auch davon, 2 Anlagen parallel zu betreiben, um am Ende ähnliche Größenordnungen von Schweinen schlachten zu können.
Und Mörlein betont auch, dass ein wichtiger Praxistest noch aussteht. Denn die alternativen Gase sind bisher nicht in einem Paternoster-System getestet, wie es beispielsweise im Schlachthof Brand im Einsatz ist. Der Verband der Fleischwirtschaft sagt deshalb, dass es bisher keine praxisreifen Alternativen gebe. Die CO2-Betäubung sei Standard in der Branche und aktuell nicht ersetzbar. So ähnlich argumentiert auch der Landkreis Vechta, der mit der Klage des Tierschutzbundes konfrontiert ist. Schriftlich heißt es, dem Schlachthof Brand die Zulassung zur CO2-Betäubung zu entziehen, sei unverhältnismäßig. Das Verfahren sei zwar mit Schmerzen für die Tiere verbunden, diese würden vom Gesetzgeber aber als unvermeidbare Schmerzen eingestuft. Daher sei die Methode rechtskonform. Dieter Rundke vom Landestierschutzbund möchte genau das gerichtlich überprüft sehen.
Na, ich halte dem entgegen, dass eben die EU-Richtlinien sagen, dass eben im Rahmen der Schlachtung und in der Zuführung der Schlachtung den Tieren vermeidbare Schmerzen, Leiden und Schäden und Stress verhindert werden muss. Und wir sind der Meinung, dass das eben im Rahmen des Vollzugs durch die Veterinärbehörde unterbunden werden muss, weil es andere Möglichkeiten gibt, eine Betäubung dieser Tiere für den Schlachtprozess herbeizuführen.
Doch sind die anderen Möglichkeiten so praxisreif, dass sie eingesetzt werden müssen? Diese Frage wird nun das Verwaltungsgericht Oldenburg beantworten. Und aller Voraussicht nach wird es danach in die höheren juristischen Instanzen gehen.
Niedersächsische Tierschützer haben eine Verbandsklage gegen die Betäubung von Schlachtschweinen mit CO2 eingereicht. Steigende Preise für Lebensmittel, weil Energielieferungen blockiert sind und Transport, aber auch Düngemittel teurer werden, das entwickelt sich allmählich weltweit zum Problem. In Kenia zum Beispiel wird Kunstdünger knapp und damit teuer. Für viele Landwirte womöglich unerschwinglich. Einem UN-Bericht zufolge ist auch Kenia von Importen abhängig. Rund ein Viertel kommt aus bzw. über die Golfregion ins Land. Die kenianische Regierung hat nun angekündigt, die Düngerpreise noch stärker zu subventionieren als bisher. Und Experten empfehlen außerdem, mehr auf biologische Landwirtschaft zu setzen, auch weil die widerstandsfähiger gegen Klimaschwankungen sei. Aus Kenia, Bettina Röhl.
Faison Jenga schlägt eine Hacke in ihren halbfertigen Komposthaufen. Sie will ihn umsetzen. In seinem Inneren hat sich Wärme gebildet. Die ist an diesem kühlen Morgen deutlich spürbar. Jenga lebt in Dagoretti, einem Vorort im Südwesten der Hauptstadt Nairobi. Und der liegt etwa 1800 Meter über dem Meer. Außerdem regnet es heftig. Jenga scheint das nicht zu stören.
So long as the place is ready and it's empty, I can still work.
Wenn der Boden für die Aussaat bereit ist, arbeite ich bei jedem Wetter, weil ich Geld brauche. Vielen Bäuerinnen und Bauern in Kenia geht das genauso. Sie brauchen Geld, ganz besonders seit dem Beginn des Kriegs in der Golfregion.
The fertilizers, even currently, it has gone too high.
Kunstdünger ist sehr teuer geworden. Ich habe Bauern klagen hören, dass sie jetzt für ein Kilo Dünger 180 Schilling bezahlen müssen.
Right now it's going to 180 per kg.
Das sind umgerechnet rund 1,20 Euro. Das klingt nicht viel, ist in Kenia aber eine Menge. Ein Drittel der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze, darunter viele Kleinbauern. Und die trifft der Preisanstieg beim Kunstdünger hart. Er liegt bei um die 12%. Der Grund für die Teuerung? Der Krieg in Nahost. Rund ein Drittel des Düngers, den Kenia importiert, passiert normalerweise die Straße von Hormuz. Die aber ist wegen des Kriegs seit Wochen faktisch gesperrt. Jenga schaufelt Kompost, der schon ausgereift ist, in einen Eimer. Dann trägt sie ihn zu einem Beet, auf dem sie Spinat säen möchte. Die 42-Jährige braucht dafür keinen Kunstdünger. Sie ist schon 2018 auf Biolandbau umgestiegen. Ich habe angefangen, mich für Biolandwirtschaft zu interessieren, weil die chemischen Düngemittel so teuer geworden waren. Außerdem ist mir Gesundheit wichtig.
It is not too friendly to the body.
Von den gegenwärtigen Preissprüngen beim chemischen Dünger ist sie also nicht betroffen. Insgesamt aber sei die Situation extrem beunruhigend, sagt Christian Schnieper. Er leitet das Büro der Deutschen Welthungerhilfe in Kenia.
Die Transportkosten und auch die Düngemittelpreiserhöhungen, die dann vermutlich zu geringeren Produktionsmengen führen, würden vor allem ärmere Haushalte treffen.
Schon vor dem Beginn des Kriegs in Nahost hatten mehr als 3 Millionen Menschen in Kenia nicht genug zu essen. Grund ist eine schwere Dürre in vielen Landesteilen. Hinzu kommt mit dem Krieg in Nahost nun eine zweite Krise. Wenn die Bauern sich nur noch weniger Dünger leisten können, werden die Ernten vermutlich geringer ausfallen. Höhere Subventionen für Düngemittel seien nötig, meint Schnieper. Die kenianische Regierung subventioniert seit Jahren, aber
es gibt eben auch die Grenzen, wenn man darüber sich unterhält, wer genau von den Subventionen profitiert. Oft haben arme Haushalte, für die ist es eben immer noch zu teuer. Und es wird eine Schwierigkeit, sozusagen die Verteilung so zu organisieren, dass die armen Haushalte nicht zusätzliche Kosten haben, zum Beispiel zu der zentralen Verteilungsstelle zu gehen.
Eine weitere, zunächst vielleicht begleitende Lösung, um künftig von den Lieferketten unabhängiger zu werden, der Umstieg auf Biolandwirtschaft.
Da könnte mithelfen, dass jeder Farmer weniger Dünger zum Beispiel kaufen muss, aber auch andere Inputs.
Ein weiterer Vorteil der agroökologischen Maßnahmen, die Folgen der Klimakrise werden besser abgefangen. Deshalb berät die Welthungerhilfe Bäuerinnen und Bauern, die auf Biolandwirtschaft umsteigen wollen, schon länger. Allerdings kurzfristig sinken die Erträge. Geduld und viel Einsatz sind nötig, bis die Agroökologie ein Erfolg ist. Njenga scheut vor harter Arbeit nicht zurück. Das zahle sich aus, sagt sie. Während viele jetzt auf Hilfe angewiesen sind, kann sie reichlich ernten.
Kenia, der Krieg am Golf bedroht die Ernährung und es wird nach Auswegen gesucht. 17 Präparate in verschiedenen Dosierungen. Die Stiftung Warentest hat alle in Deutschland zugelassenen Medikamente zum Abnehmen untersucht, alle Dosierungen bewertet und das Ergebnis am Vormittag vorgestellt. Dieter Nürnberger hat die Pressekonferenz online verfolgt. Was sind denn die Ergebnisse der Warentester?
Susanne Kuhlmann, es ist die erste Untersuchung der Stiftung Warentest zum Thema Arzneimittel zur Gewichtsabnahme, die überwiegend in Apotheken erhältlich sind. Das heißt, nur 2 der 17 untersuchten Mittel sind hierzulande aktuell rezeptfrei. Und die Stiftung Warentest geht auch davon aus, dass der Markt in Deutschland für solche Mittel recht groß ist. Rund 16 Millionen Menschen in Deutschland gelten nämlich als übergewichtig. Und 2 Wirkungsweisen der Präparate sind üblich. Nicole Merbach ist Ressortleiterin Ernährung und Gesundheit.
Wir haben auf der einen Seite einen Fettblocker mit dem Wirkstoff Orlistat. Orlistat ist schon länger auf dem Markt und auch relativ bekannt. Und wir haben auf der anderen Seite die nun seit einigen Jahren neu hinzugekommenen Abnehmspritzen, die anders funktionieren. Und zwar reduzieren und dämpfen sie das Hungergefühl.
Entscheidendes Kriterium der Warentester: überwiegt der Nutzen der Abnehmmittel und deren Wirkstoffe ein mögliches gesundheitliches Risiko. Und hier muss zuallererst hinzugesagt werden, dass medizinische Studien in diesem Bereich noch relativ neu sind. Sie decken maximal eine Langzeitbeobachtung von 1 bis 3 Jahren ab. Das ist wissenschaftlich eine recht kurze Zeit und die Aussagekraft ist somit auch entsprechend noch eingeschränkt. Hinzu kommt, viele Studien sind herstellerfinanziert. Und es gibt nur wenig Überblicksforschung, was beispielsweise dann auch Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln berücksichtigen könnte. Zum Ergebnis der Untersuchung: 2 Präparate wurden als geeignet eingestuft, so Holger Brakemann. Er ist Bereichsleiter bei der Stiftung Warentest.
Das ist das Produkt Mounjaro von dem amerikanischen Hersteller Eli Lilly mit dem Wirkstoff Tirzepatid. Dort zeigt die Studienlage, dass wir Gewichtsverlust zwischen 13% und 19% nach einem Jahr im Schnitt erreichen können. Und dieses Gewicht bei Weiternahme des Medikaments eben bis zu 3 Jahren dann also auch erhalten bleibt.
Das 2. geeignete Präparat ist laut Warentestern Wegovy von Novo Nordisk. Auch hier konnte ein medizinisch relevanter Abnehmeffekt verzeichnet werden, aber etwas geringer als beim Testsieger Mounjaro. Und es sind bei Wegovy auch mehr Nebenwirkungen zu verzeichnen, was mitunter wohl auch zu einer höheren Abbruchquote führt. Nebenwirkungen, dazu können ein Völlegefühl, Übelkeit und auch Kopfschmerzen gehören, in Einzelfällen aber auch mehr negative Nebenwirkungen, sagt Nicole Merbach.
Dazu zählen beispielsweise eine Entzündung der Gallenblase oder der Bauchspeicheldrüse. Es können allergische Reaktionen auftreten. Und beim Wirkstoff Semaglutid kommt es auch in seltenen Fällen vor, dass man auf einem Auge eine akute Sehkraftbeeinträchtigung hat.
Weshalb zum Fazit der Stiftung Warentest gehört, dass solche Abnehmmittel, Abnehmspritzen auch nur unter medizinischer Begleitung eingenommen werden sollten. Und ganz wichtig, eine solche Abnehmspritze, das sei kein Lifestyle-Präparat für jeden, der lediglich ein paar Kilo zu viel habe, so die Warentesterin.
Die Mittel sind für Patientinnen und Patienten mit einem sehr hohen Body Mass Index, einem BMI, der zwischen 27 und 40 liegt, die also ein sehr ausgeprägtes Übergewicht haben, wo man aus medizinischer Sicht sagen würde, das ist in jedem Fall behandlungsbedürftig.
Und eines noch, natürlich sollte parallel bei Einnahme der Mittel auch auf eine ausgewogene Ernährung und zusätzliche Bewegung geachtet werden, dann seien die Chancen für die Patienten am höchsten.
Abnehmspritzen. Dieter Nürnberger über die Ergebnisse der Stiftung Warentest. Danke dafür nach Berlin. Am letzten möglichen Tag hat die Bundesregierung gestern ihr Klimaschutzprogramm beschlossen. Windkraftanlagen, Mischwälder, klimaverträgliche Kraftstoffe. Es umfasst insgesamt 67 Maßnahmen zum Eindämmen der Treibhausgasemissionen. Heute Vormittag gab es eine Pressekonferenz der Verbände, die ihre Einschätzung des Klimaschutzprogramms abgaben und Gegenvorschläge zu den aktuellen energiepolitischen Plänen aus dem Wirtschaftsministerium hatten. Katharina Thoms in Berlin. Wie fiel die Reaktion der Verbände aus der Branche der erneuerbaren Energien denn aus?
Ja, gestern gab es ja eine ganze Menge Kritik, dass das Klimaschutzprogramm ungenügend sei. Heute hat so ein bisschen die Freude überwogen über die gute Botschaft, nämlich den einen großen Punkt, dass 12 Gigawatt an Leistung für den Ausbau von Windkraftanlagen an Land zusätzlich ausgeschrieben werden sollen in den nächsten 3 Jahren. Und weil die Nachfrage nach dem Bau solcher neuen Anlagen eben so groß ist, gab es in den letzten Jahren immer wieder überzeichnete Ausschreibungen. Und man hofft jetzt, dass das für einen flächendeckenderen Ausbau sorgt in Deutschland, eben vor allem und insbesondere im Süden, wo viele Projekte auch in der Pipeline sind. Es gab aber auch ein großes Aber, nämlich mit dem, was die Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche von der CDU an anderer Stelle plant. Das würde nämlich das alles konterkarieren und den Aufwuchs der erneuerbaren Energien, so hieß es auf der Pressekonferenz, zum Erliegen bringen.
Was wird an den Plänen aus dem Bundeswirtschaftsministerium denn im Einzelnen kritisiert?
Ja, die Wirtschaftsministerin Reiche, die plant ja die Förderung, die Einspeisevergütung für kleine Solardachanlagen zu streichen. Also wer Strom selber verbraucht, der verbraucht ihn weiterhin selber. Aber man kann einen Teil, den man nicht braucht, ja auch ins Netz einspeisen. Und dafür soll es dann keine Vergütung mehr geben. Man soll sich selbst kümmern, den Strom zu verkaufen, also zu vermarkten. Und da sagt der Bundesverband Solarwirtschaft, das sei total unrealistisch und auch viel zu kompliziert für einzelne Bürger. Und das nehme auch niemand ab. Es sei so eine finanzielle Absicherung einfach unverzichtbar, weil die Befürchtung einfach sehr groß ist, dass die Nachfrage nach solchen Photovoltaikanlagen, die würde sich halbieren. Das ist deren Schätzung zumindest. Und es gibt auch große Probleme, die die Verbände sehen, was das Wirtschaftsministerium beim Netzausbau plant.
Ja, der Ausbau des Stromnetzes, der läuft ja zu schleppend und passt nicht zum Ausbau von Anlagen für Wind- und Solarenergie. Das wird ja schon seit Jahren beklagt. Wie könnte es denn besser gehen?
Ja, da geht es in erster Linie darum, das bestehende Netz besser zu nutzen. Also es hieß heute, Netze sind eigentlich 90% des Tages gelangweilt, in Anführungszeichen. Also ist Digitalisieren oberste Priorität. Das ist auch geplant in den aktuellen Gesetzentwürfen, die geleakt worden sind. Speicher zubauen für die Spitzen, das ist ein wichtiger Baustein. Das sagen die Verbände, eben das Netz intelligent ausbauen. Und ein zentraler Punkt ist, was immer wieder gefordert wird, auch heute, da wo sich die erneuerbaren Energien ans Stromnetz anschließen, da sollte es nicht nur eine Windanlage sein, nur eine Solaranlage, sondern das sollte man miteinander kombinieren. Und das hat Bärbel Heidebroek vom Bundesverband Windenergie noch mal ausgeführt.
Das heißt, wir müssen an einem Netzanschlusspunkt Sonne und Wind und auch Biogas, die sich alle ergänzen, weil sie zu unterschiedlichen Zeiten produzieren, die müssen wir an einem einzigen Netzanschlusspunkt anschließen können, damit das Netz ausgelastet ist und damit es günstiger wird.
Genau, also günstiger werden, weil die Befürchtung einfach ist, dass was das Wirtschaftsministerium da plant, das würde für die Anlagenbauer, vor allem von Windrädern, hätte das enorme Auswirkungen, weil wenn man es so plant, wie es jetzt angedacht ist, dass man das eben nicht mehr entschädigt, diese Anschlüsse in Gebieten, wo der Netzstau besonders hoch ist, dass sie also die kein Geld mehr bekommen für Strom, wenn die Anlage abgeregelt wird, dann wäre die Finanzierung und die Kosten für die Anlagenbetreiber in Zukunft einfach nicht realisierbar. Deswegen Gesetzespläne anpassen. Das ist die Forderung, aber auf jeden Fall zügig beschließen, denn auch die Branche braucht da definitiv Orientierung.
Soweit Katharina Thoms zu den Reaktionen von Verbänden auf das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung. Danke dafür. Und damit endet Umwelt und Verbraucher für heute. Ich bin Susanne Kuhlmann, wünsche Ihnen noch einen angenehmen weiteren Tag.